Dieser Psalm ist so voll mit geistlicher Information, mit Gutem, mit Verheißungen, mit Versprechen, mit Erklärungen auch für bestimmte Dinge, dass wir da nicht einfach drüber wegreiten können. Sondern wir tun genau das eigentlich, was heute in dieser Predigt dran ist, nämlich wir lagern uns auf diesen grünen Auen. Wir lassen uns vom Herrn lagern. Wir lassen uns vom Herrn setzen. Halleluja, bist du bereit, dich vom Herrn lagern zu lassen? Das ist der nächste Vers, den wir dran nehmen. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Nun, über die grünen Auen haben wir schon ein bisschen geredet, aber ich möchte darüber noch weitersprechen, denn da ist noch einiges mehr enthalten darin. In der Albrecht-Übersetzung dieses Verses heißt es, auf grünen Auen lässt er mich ruhen. Auf grünen Auen lässt er mich ruhen. Also deine Erfahrung im Leben mit dem Herrn soll nicht einfach nur sein, dass du von Zeit zu Zeit irgendwo auf eine Oase stößt. Du bist kurz vor dem Verhungern, du bist kurz vor dem Verdursten und schreist zum Herrn, Herr, bitte lass mal wieder eine Oase auftauchen in dieser Wüste des Lebens. Und dann kommt diese Oase, aber du bist dort keine zwei Tage, dann geht's wieder weiter in die Wüste. Das ist nicht der Plan des Herrn mit deinem Leben. Das ist nicht sein Ziel mit dir, sondern er möchte, dass du dich auf grünen Auen lagerst. Er möchte dich ruhen lassen auf diesen grünen Auen. Halleluja. Nun geht's denn gar nicht mehr in die Wüste? Vielleicht geht's von Zeit zu Zeit wieder einmal durch ein dürres Tal. Das kann schon sein. Aber deine Haupterfahrung im Leben mit dem Herrn sollte sein, dass du auf grünen Auen ruhen kannst. In der Message-Übersetzung dieses Verses, die Message-Übersetzung ist so eine sehr freie, moderne englische Bibelübersetzung. Hier heißt es, You have bedded me down in lush meadows. Du lässt mich lagern auf saftigen Weiden. Auf saftigen Weiden. Also diese Auen sind nicht nur grün, sondern diese Weiden sind saftig, saftiges Gras. Es ist nicht nur grün angestrichen, sondern es ist wirklich grün. Es steht im Saft, dieses Gras. Nun, das kannst du natürlich sehr unterschiedlich verstehen. Das ist ja bildhaft gemeint. Der Herr weiß, dass wir kein Gras fressen. Es betrifft also unsere natürliche Versorgung, denn Gras ist natürliche Nahrung für Schafe. Und wenn du dieses Bild auf uns Menschen überträgst, dann bedeutet es, wir sollen genug Nahrung für unseren Leib haben. Aber du musst es auch übertragen verstehen im Sinne von geistlicher Nahrung. Wir haben gesehen, dass der Herr der gute Hirte ist. Der Herr Jesus, unser Herr, ist unser guter Hirte. Und er ist nicht nur für unser leibliches Wohl zuständig, sondern insbesondere auch für unser geistliches Wohl, für unser seelisches Wohl auch. Das ist ja eigentlich der Hauptanspruch, den wir haben an den Herrn. Nämlich, dass wir von ihm auf grünen Auen gelagert werden wollen, dass wir auf saftige Weiden geführt werden wollen von ihm, was unser geistliches Leben anbelangt. Wir haben erkannt und verstehen, dass wir das, was wir beim Herrn gefunden haben, nirgends anders finden können. Kein Mensch, kein Lehrer, keine Religion, keine Philosophie, keine esoterische Praktik, was es auch immer sein mag, kann uns das bieten, was der Herr uns bietet. Halleluja. Weil keine Erlösung in diesen Dingen drin ist. Der Herr hat uns erlöst. Dadurch lagert er uns bereits eigentlich auf einer grünen Aue, auf einer saftigen Weide. Der möchte also, dass wir gut ernährt sind im geistlichen Bereich. Wie tut er das? Wie sorgt der Herr dafür, dass seine Schafe geistlich gut ernährt werden? Ich glaube, dass er es in dem tut, dass er uns in eine gute Gemeinde, in einen guten Schafstall setzt und uns dort all das zukommen lässt, durch das, was in dieser Gemeinde, in diesem Schafstall gelehrt und gepredigt wird, so dass wir selber Anteil haben können an dieser Nahrung. Was ich heute Morgen tue, ist nichts anderes, als euch eine grüne Aue präsentieren. Eine saftige Weide präsentieren. Fressen müsst ihr selbst. Das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Ich werde nicht kommen und sagen, so Fränzi Schaf, friss. Ich zieh das mal wieder etwas zwischen die Zähne, bekommst du morgen. Das werde ich nicht tun, sondern, und das ist ja auch im Natürlichen so, die Schafe sind selbst aufgefordert zu fressen, tun das natürlicherweise auch. Schafe verstehen diese Dinge. Menschen scheinen sie manchmal nicht zu verstehen. Manche Christen, bei ihnen hast du wirklich das Gefühl, sie sagen, komm Pastor, stopf mir sie ins Maul, sonst kann ich es nicht nehmen. In der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, wird dieser Vers auch sehr interessant übersetzt. Manchmal ist es sehr aufschlussreich zu sehen, was eben die Septuaginta, die sogenannte, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die schon vor Christus entstanden ist und deswegen auch sehr authentisch ist. Also es ist nicht einfach der Versuch, das Alte Testament in heutiges Griechisch zu übersetzen oder es dem Neuen Testament anzugleichen, sondern diese Übersetzung ist vor dem Neuen Testament entstanden. Und hier heißt es in diesem Vers, er lagert mich an grünen Plätzen. Er lagert mich an grünen Plätzen. Ich fand das sehr interessant, weil Platz, das Wort Platz, oder du könntest auch sagen Ort, das griechische Wort Topos, ist viel weiter gefasst als Auen. Das öffnet uns eine viel größere Perspektive für das, was der Herr tun möchte, indem er uns auf grüne Auen lagert und dort ruhen lässt. Plätze. Stell dir irgendeinen Ort vor, wo der Herr dich hinhaben möchte und er wird gesegnet sein. Stell dir irgendeine Reise vor, die du in deinem Leben zu unternehmen hast. Ich spreche bildhaft. Du wirst dabei gesegnet sein. Stell dir irgendeinen Arbeitsplatz, eine Familiensituation, was auch immer vor, einen Ort, an den du gelangen kannst und der Herr möchte, dass es ein Ort des Segens für dich ist. Lasst uns ein paar Stellen anschauen, die das sehr klar und deutlich illustrieren. Nämlich andere Stellen, wo das Wort Ort, Topos, noch vorkommt. Johannes 14, die Verse 2 bis 3. Hier heißt es, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Halleluja, der Herr hat Wohnungen, der Herr hat eine Wohnung für dich bereit. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte, einen Ort, einen Topos zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nun, wir wissen, dass Jesus diese Dinge sagt in Bezug auf das zukünftige Leben. Wir wissen, dass er es letztendlich sagt in Bezug auf die Ewigkeit, dass wir dort eine Wohnung haben werden, dass wir dort eine Stätte haben werden. Aber ich glaube, wir können diesen Vers auch auf unsere heutige Situation, auf die Jetztzeit übertragen. Nun wissen, dass der Herr uns vorausgehen wird und sagt, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, einen Ort vorzubereiten. Was wird das für ein Ort sein, den der Herr für uns vorbereitet hat? Denkst du, der Herr bereitet einen Ort für dich vor, wo du nur Probleme haben wirst? Herausforderungen? Ja, möglicherweise. Aber einen Ort, wo du nicht auf einen grünen Zweig kommst, einen Ort, wo du keinen Segen erleben wirst, einen Ort, wo du nicht geistlich wachsen kannst, glaubst du, dass der Herr einen solchen Ort für dich vorbereitet, eine solche Stätte? Das entspricht nicht seinem Wort. Es entspricht nicht Psalm 23, Vers 2. Auf grünen Auen, auf saftigen Weiden, auf grünen Plätzen wird er dich lagern und wird er dich hinführen. Und deswegen, egal was es für eine Situation sein mag, der du dich gegenüber siehst, egal was es für ein Ort sein mag, an dem du gerade bist, mache ihn zu einer grünen Aue. Beziehungsweise wisse, wenn der Herr dich dort hingesetzt hat, dann wird es für dich eine grüne Aue sein. Wisst ihr, da sind manche Leute im Zweifel drüber. Und ich glaube, dass der Herr auch Umstände wirklich verändern kann. Du denkst vielleicht, ich bin aber an einem wirklich dürren Ort im Moment. Du denkst vielleicht, du bist in einer Wüste gelandet. Du denkst vielleicht, überall anders wäre das Gras grüner. Nun, wenn du dann dorthin gehst und siehst, wie es dort ist und was dort genau getan wird und wie es dort abläuft, dann siehst du, dass das Gras dort auch nicht grüner ist. Aber vor allem sollst du eins wissen, nämlich jeden Ort, an den der Herr dich gesetzt hat, an den der Herr dich gestellt hat, ist ein Ort, den der Herr auch gesegnet hat für dich. Deswegen sei nicht so wählerisch in den Plätzen, wo der Herr dich hinführt. Seht ihr, manche Leute sind sehr wählerisch, und zwar in einer unguten Art und Weise. Du darfst wählerisch sein in vielen Dingen, aber in manchen Dingen kannst du nicht wählerisch sein. Ich habe es schon einmal gesagt, ich glaube, es war im Laufe dieser Serie, wenn der Herr dich nach Schaffhausen oder in die Schweiz gesetzt hat, dann sei hier von ganzem Herzen. dann sei hier und halte nicht dauernd Ausschau nach irgendeinem noch viel besseren Land, einem noch viel besseren Ort, wo es dir viel besser gehen würde, wo du viel mehr Segen haben könntest, weil dort ein viel größeres Grundmaß an Segen ist, sondern hole dir den Segen Gottes hier und jetzt, wo du bist. Halleluja. Seht ihr, wenn das niemand tut, wenn niemand die Pionierarbeit in Angriff nimmt, die damit verbunden sein mag, durchaus, dann wird der Ort, wo du dich jetzt befindest, immer ein Wüstenort sein. Wenn alle Christen sagen würden, wir ziehen jetzt nach Amerika, weil dort ist viel mehr Religionsfreiheit, dort hört man auf die Christen, dort schätzt man die Christen, dort werden die politischen Programme teilweise sogar auch auf die evangelikalen Christen abgestimmt, um die Stimmen zu bekommen und all das. Wenn das alle sagen würden, Europa würde im Mittelalter versinken auf ein neues. Willst du das? Willst du vom Herrn eines Tages dafür zur Rechenschaft gezogen werden, was du verpasst hast an dem Ort, an den der Herr dich gesetzt hat? Ich hoffe nicht. Und seht ihr, manchmal denken wir so, ja, wir haben die Wahl, alles steht uns offen. Spielt keine Rolle, was auch immer wir wünschen oder uns erträumen mögen, wir können es erreichen. Ja, aber nur in dem Rahmen, den der Herr und sein Wille für uns gesetzt haben. Kürzlich eine Predigt von Keith Moore gehört, wo er das sehr deutlich sagt. Keith Moore sagt, wir haben falsch gelehrt, wenn wir den Leuten gesagt haben, du kannst alles erreichen. Wenn wir unseren Kindern sagen, du kannst der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden, du kannst Bundesrat werden. Du magst können, aber ist das auch der Wille des Herrn für dein Leben? Ist das seine Berufung für dich? Wenn ja, dann gut. Wenn nein, dann bleib lieber Fritzchen Müller und fülle deinen Platz aus, wo du bist. Und sei ein Pionier an dem Ort, wo du bist. Wir brauchen Pioniere. Wir brauchen Schafe, die Pioniere sind. Zufriedene Schafe. Schafe, die zufrieden sind, dort, wo sie gerade sind. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Habe ich gar nicht geplant zu sagen, aber es ist eine sehr wichtige Botschaft. Wir brauchen Pionierschafe. Willst du ein Pionierschaf sein? Pionierschafe, die haben so ein buntes Tuch umgebunden. Man sieht es ihnen an, sie sind Pionierschafe. Das sind die Schafe, die gehen mit dem Hirten dorthin, wo der Hirte gesagt hat, hier ist eine grüne Aue. Und ich rede jetzt nicht von mir als eurem menschlichen Hirten, sondern ich rede vom Herrn. Wenn der Herr dir gesagt hat, hier ist eine grüne Aue, dann ist hier eine grüne Aue, ob du sie siehst oder nicht. Nun, eben, wenn du kein Pionierschaf bist, dann sagst du, hier ist kein grünes Gras. Herr, bring mich woanders hin. Und der Herr wird das vielleicht viele Male auch tun. Aber er wird dich irgendwann fragen, willst du ein Pionierschaf sein? Oder einfach nur ein gewöhnliches Schaf. Lasst euch mit dieser Entscheidung allein. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Topos durch uns offenbart, an jedem Ort durch uns offenbart. Jeder Ort kann für dich ein gesalbter Ort sein. Warum? Weil Christus seine Erkenntnis durch dich offenbart. Den Wohlgeruch seiner Erkenntnis. Was ist das? Christus ist der Gesalbte und seine Salbung. Salbung bedeutet auch Wohlgeruch. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Das ist oft unsere Situation. Ein Ziel, das ich habe mit dieser Predigtreihe, ist, euch ganz neu Vertrauen auf den Herrn zu vermitteln. Vertrauen auf den Herrn, ihm glauben, ihm vertrauen, dass er sein Wort halten wird, dass er tut, was er gesagt hat. Wenn der Herr sagt, zieh aus an einen anderen Ort, dann wisse, dass du diesen Ort auch als Erbteil empfangen wirst, auch wenn du noch nicht weißt, wo es hingeht. Nun, dieses Ausziehen kann auch bedeuten, dass du dort bleibst, wo du bist. Bitte, eigentlich tut es mir fast leid, das sagen zu müssen, aber manchmal gibt es Leute, die verstehen solche Aussagen vom Pastor als einen Freibrief, in eine andere Gemeinde zu gehen. Nun, so ist es natürlich nicht gemeint. Sondern vielleicht solltest du einmal aus ein paar Lebensumständen ausziehen, die dir seit Jahren im Weg sind. Vielleicht solltest du bestimmte Dinge ablegen, die dir seit Jahren ins Handwerk pfuschen, was das Reich Gottes und den Plan Gottes mit deinem Leben angeht. Vielleicht solltest du mal Schluss machen mit ein paar alten Freunden, die dir dauernd den Glauben mies machen wollen oder diese Gemeinde mies machen wollen oder überhaupt deinen Weg mit dem Herrn mies machen wollen oder die immer nur Zweifel säen in dein Leben. Vielleicht solltest du dort mal ausziehen. Ja, und wohin komme ich dann? Der Herr wird es dir zeigen, wo du hinkommst. Nämlich in ein Land des Segens. Auf grüne Auen wirst du kommen. Oh, Glory, Halleluja. Ich sage das mit großer Freimütigkeit und Offenheit. Wisst ihr, wenn ihr meine Geschichte kennen würdet, wenn ihr meine Vergangenheit kennen würdet, wenn ihr wüsstet, mit was für Leuten ich mich umgeben habe, noch als Christ, noch als Gläubiger, ihr würdet verstehen, warum ich diese Dinge sage. Und mit keinem von diesen Leuten, die damals einen sehr negativen Einfluss auf mein Leben hatten, habe ich heute noch etwas zu tun. Im Moment war es nicht einfach. Im Moment dachte ich, oh, und wo finde ich neue Freunde? Du, ich habe so viele neue Freunde gefunden auf diesen grünen Auen, die der Herr für mich vorbereitet hat, dass ich niemanden vermisse. Ich vermisse niemanden von denen, die gegangen sind aus meinem Leben. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Wisse, dass du ein Erbteil vom Herrn empfangen sollst. Was für ein Erbteil? Irgendetwas Mickriges, Kleines? Nein, sondern der Psalmist sagt an einer anderen Stelle, mein Los, mein Erbteil ist mir gefallen auf liebliches Land. Kennst du diese Stelle? Mein Los, mein Erbteil ist mir gefallen auf liebliches Land. Halleluja. Der Herr hat ein liebliches Land für dich. Und für die Männer übrigens, das ist auch ein gutes Bekenntnis, das du über deiner Frau aussprechen kannst. Wenn du mal wieder allen Grund zu haben meinst, zornig zu sein auf deine Frau, dann bekenne freimütig und offen, der Herr hat gesagt, mein Erbteil ist mir gefallen auf liebliches Land. Halleluja. Habe ich nicht ein liebliches Land bekommen? Glaubst du, der Herr hätte es zugelassen, dass du eine Wüste heiratest? Eine lange Dürre? Im Zusammenhang mit der Ernährung der Schafe, wofür die grünen Auen ja auch stehen, müssen wir eine Sache beachten, die mir wichtig ist. Die mir wichtig geworden ist, wieder ganz neu auf eine Art. Und zwar, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Gras ist grün, aber es ist nicht grüner als grün. Wir müssen verstehen, dass im Bestreben, Psalm 23 zu erfüllen, manche Leute versuchen, dem Herrn aufzuhelfen und ihre Aue als die grünste von allen anzupreisen. Ihr wisst, was ich meine. Den Wettbewerb, könnte man sagen, unter den Gemeinden, den Wettbewerb im Leib Christi, der natürlich nicht offen ausgesprochen wird. Niemand sagt, ich stehe in einem Wettbewerb mit allen anderen Gemeinden und deswegen muss ich mein Gras als das Grünste anpreisen. Ich weiß auch nicht einmal, ob überhaupt Absicht damit verbunden ist. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen. Aber Fakt ist, dass diese Dinge passieren. Und dass Leute versuchen, das Gras, welches sie entdeckt zu haben, meinen, als das Allergrünste anzupreisen. Und leider passiert es dabei nicht selten, dass sie weit über das Ziel hinausschießen. Dass sie den Leuten Angebote machen, dass sie den Leuten Versprechungen machen, die weit über das hinausgehen, was die Schrift tatsächlich sagt. Weißt du, die Schrift verspricht uns nirgends einen absoluten Segen. Die Bibel verheißt uns nirgends ein leidensfreies Leben. Die Bibel sagt nirgends, dass wir einen absoluten Sieg haben können in diesem Leben. Dass wir herrschen können in diesem Leben, so wie Christus jetzt im Himmel herrscht. Das sagt die Bibel uns nicht. Aber manche versuchen das vorzugeben und natürlich fangen sie damit Leute. Natürlich, hungrige Schafe werden auf so etwas ansprechen. Schafe, die die grünsten Auen finden wollen, werden bereit sein, solchen Leuten nachzufolgen. Zumindest für eine Zeit lang, bis sie merken, dass eben auch dort nur mit Wasser gekocht wird und dass das, was noch grüner ist dort, vielleicht gar nicht echt ist. Gras ist grün, aber es ist nicht grüner als grün. Ich weiß nicht, ob Schafe gerne auf einem Golfplatz fressen würden. Vielleicht wäre es ihnen egal, ich weiß es nicht. Dort ist das Gras besonders grün. Aber was sie ganz sicher nicht fressen würden, ist Kunstrasen. Und der ist auch besonders grün. Kunstrasen ist ganz bestimmt besonders grün. Aber das ist kein Futter für die Schafe. Was meine ich? Ich habe eine Schriftstelle dafür gefunden, die das ein bisschen illustriert. 2. Korinther 12, Vers 11. Paulus sagt hier, und du musst einmal den 2. Korintherbrief lesen unter diesem Aspekt, Paulus haut hier ganz schön auf die Pauke. Und zwar, weil er muss. Er ist dazu herausgefordert worden und hat vom Herrn die Freiheit bekommen, im Heiligen Geist diese Dinge zu schreiben, weil einfach der Bogen überspannt war. Und zwar waren Leute aufgetreten zur damaligen Zeit, die behauptet haben, wir sind die eigentlichen und die legitimen Apostel, Paulus ist ein Taugenichts. Dabei hatte Paulus ja die Gemeinde in Korinth gegründet. Du musst schon ziemlich verblendet sein, musst schon ziemlich daneben sein, wenn du demjenigen, der eine Gemeinde gegründet hat, das Recht absprichst, Einfluss zu nehmen über diese Gemeinde und dich selber an seine Stelle setzen willst. Aber diese Leute haben das gemacht. Sie haben gesagt, wir sind die Superapostel. Paulus mag ein Gesandter des Herrn sein, aber wir sind es noch weit mehr. Wir sind Superapostel. Wir sind das höchste Maß an Salbung, das man haben kann. Und du denkst, ja, wer würde so etwas behaupten? Wer würde heute so etwas behaupten? Und ich muss dich leider enttäuschen, es gibt Leute, die das von sich oder über andere sagen. Eigentlich, es schmerzt mich immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, dieser und jener Lehrer, das ist der gesalbteste Prophet, Apostel, Lehrer, Evangelist, den es zurzeit auf dieser Erde gibt. Ich frage mich dann immer, nach welchen Maßstäben und Kriterien wollen Sie das beurteilt haben? Kennen Sie alle Dienstgaben, die der Herr im Moment auf dieser Erde eingesetzt hat? Wissen Sie von jedem ganz genau, welches Maß an Salbung auf seinem Leben ist, dass Sie solche absoluten Aussagen machen können? Oder dann gibt es Leute, die sagen über einen bestimmten, und ich erwähne das, weil das ein Thema wahrscheinlich noch wieder werden wird, auch im Leib Christi, von einem bestimmten Mann in Deutschland, er sei der Völkerapostel. Hallo? Ich dachte, Paulus sei der Völkerapostel gewesen, der Legitime, weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat, die Nationen als wohlgefälliges Opfer Gott darzubringen und sie zu evangelisieren und sie zum Glauben zu führen. Wer mag das sein, über den man heute sagen könnte, das ist der Völkerapostel oder das ist der Mann mit der größten Salbung auf seinem Leben, auf der ganzen Erde? Oh, mein. Ich würde mich hüten, so etwas zu sagen. Und wenn jemals jemand auf die Idee kommen würde, so etwas über mich zu sagen, ich würde es öffentlich dementieren. 2. Korinther 12, Vers 11. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Manchmal müssen Männer und Frauen Gottes töricht handeln, törichte Dinge sagen, weil sie durch die Umstände oder die Leute dazu gezwungen werden. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden, wenn ich auch ein Nichts bin. Also Paulus gesteht ein, ihr mögt mich mit anderen Leuten vergleichen, mit diesen Superaposteln. Ich gebe gerne selber zu, ich bin ein Nichts. Ich kann nicht reden, ich habe keine Überzeugungskraft, ich habe kein Charisma. Kein Problem für mich, sagt Paulus. Kein Problem. Ich kann es aber trotzdem mit diesen Superaposteln aufnehmen, sagt er. Ich habe nur nicht so auf die Pauke gehauen wie die. Versteht ihr den Zusammenhang? Paulus hatte es nicht nötig, sein Gras als das Allergrünste anzupreisen, sondern er hat im Grunde genommen einfach gesagt, mein Gras ist grün, fresst es, wenn ihr wollt. Wenn ihr was anderes wollt, dann fresst was anderes. Aber hat auch gewarnt vor denen, die ihr Gras als das Allergrünste anpreisen wollten, die gesagt haben, wir sind die Superapostel. Wir haben das Höchstmaß an Erkenntnis, das man haben kann in dieser Zeit, in der wir leben. Stell dir mal vor, der Paulus, der 2/3 des Neuen Testaments geschrieben hat, wurde von manchen Leuten als ein Nichtsnutz, als jemand, der es nicht auf die Reihe kriegt, taxiert. Nun, von keinem von den Leuten die Paulus hier erwähnt, wissen wir auch nur den Namen. Aber sein Name ist auch heute noch in aller Munde. Ich habe mir manchmal schon überlegt, ob wir nicht einfach ein bisschen mehr auf die Pauke hauen sollten hier, bei uns in der Gemeinde. Aber der Herr hat immer gesagt, tu es nicht, tu es nicht. Es werden die Schafe kommen, die das grüne Gras fressen wollen, das hier zu haben ist. Und die Leute, die das noch grünere Gras haben wollen, die werden woanders hingehen, dort, wo auf die Pauke gehauen wird. Oder wo gesagt wird, wir sind's. Komm zu uns und du wirst die volle Freiheit erleben. Komm zu uns und wirst den vollen Segen erleben. Ich möchte euch etwas vorlesen zu diesem Punkt. Manchmal wünschte ich, ihr könntet alle Englisch. Dann könnten wir noch ein viel größeres Maß an guter Literatur zur Verfügung stellen. Und zwar in diesem Zusammenhang habe ich vor einigen Jahren mir ein Buch gekauft von Ulf Ekman. Ulf Ekman ist einer der bekanntesten charismatischen Leiter in Europa und über Europa hinaus, der eine große Gemeinde in Schweden in Uppsala hat. Und er war eigentlich schon von Anfang an mit ein Wegbereiter für die Glaubensbewegung in Europa. Und ich kannte ihn nicht sehr gut und zeitweise waren sie sehr extrem. Ich sage das bewusst, weil er von diesen Positionen Abstand genommen hat. In den 80er, 90er Jahren waren sie als extrem bekannt. Und zwar, weil sie eine extreme Form geistlicher Kampfführung propagiert haben. Aber wirklich extrem. Sie haben den Teufel in neuen Zungen angeschrien. Ich kann das so offen sagen, weil Ulf Ekman die Größe hat. Und das macht einen Mann Gottes auch aus, wisst ihr? Dass einer die Größe hat zu sagen, das war falsch. Und nicht bis zum jüngsten Tag festzuhalten an dieser Überzeugung. Es muss doch funktionieren. Der Teufel muss doch endlich verschwinden, wenn wir ihn in neuen Zungen anbrüllen. Er wird nicht verschwinden. Also du sollst ihn gar nicht in neuen Zungen anbrüllen. Aber eben, Ulf Ekman und auch seine ganze Bewegung dort, Word of Life, Uppsala, Schweden, sie haben sich distanziert von diesen Extremen. Und Ulf Ekman hat dieses Buch geschrieben, Our Holy Calling. Our Holy Calling, was so viel heißt wie unsere heilige Berufung. Und er geht hier auf verschiedene Bereiche ein, zu denen wir als Christen berufen sind. Unter anderem schreibt er in Kapitel 3, berufen zum Leiden. Ich lasse es ein bisschen sacken. Berufen zum Leiden. Höre das aus dem Mund oder aus der Feder von einem Mann des Glaubens, der eine riesige Gemeinde in Schweden hat, eine Universität dort führt, der eine Gemeinde in Jerusalem oder in Israel gegründet hat und so weiter und so fort. Er schreibt, Apostelgeschichte 9, Vers 16, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Zwischentitel, das Leben sollte doch leicht sein. Sagen manche. Diese Worte in der Apostelgeschichte sprach der Herr zu Hananias über Paulus kurz nach dessen Bekehrung. Paulus hatte einen großartigen Dienst. Viele Prediger trachten nach einem Dienst wie seinem. Er sah Jesus mit eigenen Augen, gründete viele Gemeinden, wurde Zeuge vieler Wunder, hatte Begegnungen mit Engeln, wurde bis in den dritten Himmel entrückt und so weiter. Aber von diesem Mann spricht Jesus im obigen Bibelvers, wenn er sagt, ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Leiden war ein wichtiger Teil des Lebens von Paulus. In einigen Abschnitten erwähnt er alle Leiden, die er durchzustehen hatte. Viele von uns, die wir heute leben, haben nicht einmal einen Bruchteil von dem erlitten, was ihm widerfahren ist. Zu glauben, dass wir Sieg über das Leiden haben und darum von jeglichem Leiden verschont bleiben werden, bedeutet, das Evangelium falsch zu verstehen. Leiden mit Niederlage gleichzusetzen, ist ebenfalls ein großer Fehler. Zu sagen, dass man kein Christ sein in der Niederlage, sondern ein siegreiches Christentum ohne Leiden haben will, ist ein intellektueller und geistlicher Fehlschluss. So schneidet man Schriftstellen aus der Bibel, ohne zu verstehen, wovon sie tatsächlich reden. Wir sind nicht nur zum Heil, zur Christusähnlichkeit und zur Einheit berufen, sondern auch zum Leiden. Halleluja. Das ist die Ausgewogenheit, die wir brauchen. Punkt 2. Er führt mich zu stillen Wassern. Er führt mich zu stillen Wassern. Das geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Warum heißt es, er führt mich zu stillen Wassern? Warum stille Wasser? Warum nicht reißende Bäche? Warum nicht reißende Ströme? Nun, bei Schafen ist es so, dass ihre Nasenlöcher auf eine Art und Weise positioniert sind, dass sie unter Umständen in schnell sich bewegendem Wasser ertrinken können. Deswegen, Schafe trinken am liebsten aus stehenden, ruhigen, stillen Gewässern. Natürlich, wenn sie am Verdursten wären, würden sie auch aus anderen Gewässern trinken, aber sie ziehen die stillen Gewässer vor. Halleluja. Und das sagt der Herr uns hier. Das ist ein Bild für das, was er in unserem Leben tun möchte. Er möchte uns zu den stillen Wassern, zu den ruhigen Wassern führen, wo wir ungestört und gefahrlos trinken können. Gefahrlos trinken können. Siehst du, was bringt es, wenn du zwar für den Moment scheinbar deinen Durst stillen kannst, wie noch nie zuvor, aber ohne dass du es merkst, kommt dabei Wasser in deine Nasenlöcher, sodass du anfängst zu ersticken. Oder wenn du nicht davon lässt, schließlich daran ersticken wirst, an dem, was dir eigentlich zum Segen gedacht war. Das ist das Problem bei den extremen Lehren, versteht ihr? Dass sie im Moment eine Durststillung anbieten. Dass sie im Moment dir sagen, komm zu mir und du wirst deinen Durst stillen können. Und du stürzt dich in dieses kühle Nass und ehe du dich versiehst, wirst du fortgerissen. Ich wünschte, dass diese Predigt mehr Leute hören können. Weil das ist ein echtes und großes Problem im Leib Christi. Nämlich, dass die Schafe dazu angeheizt werden, dass die Schafe dazu motiviert werden, in die reißenden Bäche zu stürzen, in die Ströme mit hineinzugehen, wo das Wasser schnell fließt, wo scheinbar Gott gerade jetzt am Wirken ist, wo du die vorderste Front des Kampfes gegen die Finsternis miterleben kannst, wo du ein Höchstmaß an Segen geboten bekommst. Die totale Heilung, der totale Durchbruch in deinen Finanzen und so weiter und so fort. Das klingt im ersten Moment toll und es klingt im ersten Moment auch gar nicht so anders wie manches, was du hier auch schon gehört hast. Es klingt gar nicht so anders und trotzdem ist es etwas völlig anderes. Und du brauchst das Wort Gottes, um zu unterscheiden, warum es anders ist und wo die Grenze ist. Amen. Ja, wir werden herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Ja, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Römer 8, Vers 37. Aber lies einmal den Zusammenhang von Römer 8, Vers 37. Mitten unter diesen Umständen. Das heißt, Angriffe, Probleme, Herausforderungen werden in deinem Leben nicht aufhören. Oder anders gesagt, das Leiden wird nicht aufhören, so wie Ulf Eckmann es auch ganz richtig feststellt. Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Herr führt uns zu stillen Wassern. Das heißt, Grundvoraussetzung ist, wir müssen von ihm geführt sein. Er wird dich führen. Er möchte dich führen. Lass dich von ihm führen. Ich sage dir, die Führung Gottes ist besser als dein eigenes Wollen und Streben. Allzu oft scheint es uns so, wie wenn die Führung Gottes in eine andere Richtung geht, als unser eigenes Wollen und Streben. Und wir möchten gerne dem Herrn davonlaufen, weil wir empfinden, dass es doch dort oder in diesem oder darin viel besser wäre. Aber weißt du, wir müssen erkennen, dass wir allzu oft gar nicht wissen, was wirklich gut ist für uns. Bist du bereit, vor dem Herrn zu kapitulieren und zu sagen, Herr, ich weiß gar nicht, was gut ist für mich, führe du mich? Oh, es ist eine altmodische Predigt, die ich heute halte. Altmodisch in dem Sinne, sie hätte auch vor 100 Jahren gepredigt werden können. Von den alten, konservativen Heiligungspredigern, die gesagt haben, es ist wichtiger, den Willen des Herrn zu tun. Und egal was es ist, als deinen eigenen Willen zu tun, und möge er noch so christlich daherkommen. Leute wie Oswald Chambers haben solche Dinge gelehrt und gepredigt. Leute wie Spurgeon haben solche Dinge gesagt, gepredigt, geschrieben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich glaube, dass der Herr uns auch immer wieder dadurch, dass er uns zu diesen stillen Wassern führt, die Erfahrung vermitteln möchte, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Das ist nicht etwas, das du einmal und ein für alle Mal erkannt hast, verstanden hast und dann ad acta legen kannst. Ja, ja, wir sind Kind Gottes, jetzt wenden wir uns den interessanteren Dingen zu. Es wird niemals etwas Interessanteres geben, als dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern darüber, dass eure Namen aufgeschrieben sind im Himmel. Halleluja. Mit anderen Worten, freut euch darüber, dass ihr Kinder Gottes seid. Freue dich darüber, dass du ein Kind Gottes bist, auch nach 40 Jahren des Glaubens. Auch wenn du ein Greis in hohem Alter bist, eine Greisin mit grauen Haaren. Kannst du dich immer noch freuen, ich bin ein Kind Gottes. Manche Dämonen konnte ich austreiben, manchen Leuten die Hände auflegen, manchen Leuten das Evangelium predigen, aber nicht darüber freue ich mich, sondern darüber, dass ich noch immer weiß, ich bin ein Kind Gottes. Durch alle Höhen und Tiefen des Lebens konnte ich durchgehen und habe noch immer das Zeugnis, in meinem Inneren ein Kind Gottes zu sein. Dahin hat der Herr mich geführt. Halleluja. Stille Wasser. Stille Wasser, nichts Spektakuläres, nichts Aufregendes, nicht die allerneueste, höchste, tiefste, weiteste Erkenntnis, die man haben kann, sondern stille Wasser. Aber wie der Volksmund auch zu sagen weiß, stille Wasser gehen tief. Wir sollten diese Dinge niemals verachten. Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Wenn wir durch den Geist des Hirten geleitet werden, sind wir nicht unter Gesetz. Vielleicht fragst du dich, was habe ich davon? Was ist der Vorteil davon, nicht unter dem Gesetz zu sein? Nun, ganz einfach, Paulus sagt im selben Brief, so viele aber unter dem Gesetz sind, die sind unter einem Fluch. Mit anderen Worten, der Geist Gottes, wenn er dich leitet, sorgt dafür, dass du aus der Gesetzlichkeit herauskommst. Halleluja. Das ist ein Werk der Führung Gottes in deinem Leben. Das ist eine Art und Weise, wie er dich zu stillen Wassern führt, nämlich indem er dich aus der Gesetzlichkeit herausführt. Denn solange Gesetzlichkeit auf deinen Schultern lastet, wirst du, trotzdem du vielleicht bei stillen Gewässern bist, trotzdem keine Ruhe haben zu trinken, weil du zum Herrn dauernd sagst, Herr, aber so einfach kannst doch nicht sie. Muss ich denn jetzt nicht noch dies und jenes tun? Muss ich denn nicht dies und das tun? Sollte ich denn nicht? Müssten wir denn nicht? Und überhaupt der Leib Christi? Gesetzlichkeit hindert dich daran sogar, den Segen zu genießen, der vor deiner Nase präsentiert wird. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, sagt der Psalmist. Aber Gesetzlichkeit wird dir sagen, du hast gar kein Recht hier, dir einen Lenz zu machen und zu genießen, was der Herr dir aufgetischt hat. Du hast kein Recht dazu. Siehst du nicht die Verlorenen draußen? Geh zuerst hin zu den Verlorenen und sorg dafür, dass sie auch hereinkommen und essen können. Klingt alles gut und fromm, aber es wird niemals aufhören. Du wirst niemals dahin kommen, dass du wirklich in Ruhe trinken kannst. Alle diese Dinge hängen zusammen und sie sind so befreiend und erlösend. Wenn du dem Herrn glaubst, der Herr ist der gute Hirte. Er führt dich, er leitet dich zu stillen Wassern. Er leitet dich und zeigt dir, dass du ein Kind Gottes bist. Er leitet dich und führt dich unter dem Gesetz weg. Ein ruhiges und stilles Leben. In Psalm 23, Vers 2 in der Septuaginta, das ist wieder die griechische Übersetzung des Alten Testaments, heißt es, Hydatos Anapauseos. Und das bedeutet so viel, es ist wieder ein sehr interessantes Wort, das hier auftaucht, nämlich Anapauseos, zu ruhigem oder erfrischendem Wasser, aber eigentlich auch zum Wasser der Ruhe. Und jetzt höre, wo dieses Wort noch erscheint, nämlich in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Anapauso. Und ich werde euch Ruhe geben. Der Herr will dir Ruhe geben. Erinnert ihr euch noch an die Serie über die Ruhe des Glaubens, die wir letztes Jahr gehalten haben? Ich habe die kürzlich mal wieder angehört. Ich höre übrigens meine eigenen Predigten von Zeit zu Zeit. Mich ermutigt das. Mich ermutigt es zu hören, was ich schon alles gepredigt habe. Und auch zu sehen, wo ich zwar gepredigt, aber noch nicht geglaubt habe. Auch das kommt vor. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn euch das irgendwie entgangen ist oder nicht mehr präsent ist, oder was hätte der Pastor schon wieder gesagt, holt euch die CDs, holt euch dieses Set. Es lohnt sich. Die Ruhe des Glaubens. Wenn du nicht in der Ruhe des Glaubens bist, bist du quasi dazu verurteilt, Dinge zu tun, die nicht wirklich der Wille des Herrn sind. Warum? Weil du ihm gefallen möchtest, aber nicht dadurch, dass du tatsächlich seinen Willen tust, sondern dadurch, dass du irgendetwas tust, um ihm wohlgefällig zu sein. Das Einzige, was dem Herrn wohlgefällig ist, ist, wenn du in den vorbereiteten Werken läufst. Warum? Weil das Glauben voraussetzt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Deswegen mit Glauben ist es immer möglich, Gott wohl zu gefallen. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Ich möchte noch drei Stellen mit euch anschauen, drei Schriftstellen, die buchstäblich davon reden, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen sollen. Auch damit, glaube ich, schieße ich eine heilige Kuh ab im Leib Christi. Es gibt nämlich im Leib Christi so etwas wie eine antibürgerliche Tendenz. Was meine ich damit? Es gibt ja in der Gesellschaft antibürgerliche Tendenzen, die so den Aufruhr und die Rebellion und die Revolution suchen. Das Bürgertum ist eingeschlafen, da geht nichts mehr, da geht nichts vorwärts. Wenn wir wirklich die Welt retten wollen, dann weg mit dem Bürgertum. Das war der Ruf aller Revolutionäre, wenn du so willst, seit eigentlich der Französischen Revolution. Und die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel lehrt zum Beispiel auch nicht Bevormundung. Die Bibel lehrt nicht, dass der Staat sagen muss, was du für ein Auto fahren darfst. Die Bibel lehrt nicht, dass wir die Welt retten können, indem wir den Leuten verbieten, einen Offroader zu fahren. Ihr wisst ja wahrscheinlich, die Grünen, die Grüne Partei der Schweiz möchte gern oder hat zumindest Anstalten unternommen, ein Verbot anzustreben von großen Geländewagen. Die brauchen zu viel Benzin und sind zu gefährlich. Nun, ich fahre ja jetzt so ein Gerät. Ich kann nicht sagen, er braucht nur unwesentlich mehr Benzin als das Auto, das ich davor. Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich, was diese Leute wollen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, nicht mehr politisch zu werden. Okay. Amen. Es ist besser. Es ist besser für euch und besser für mich und überhaupt für das Reich Gottes und für alles. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Hier sagt Paulus doch tatsächlich, gute Nachrichten für alle Langweiler, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen. Wir sollen unsere Ehre da reinsetzen, ein stilles, unauffälliges, bürgerliches Leben zu führen. Das heißt, wir müssen nicht jeden Samstag einen Marsch auf den Bundesplatz unternehmen, um gegen irgendetwas zu demonstrieren. Wir müssen nicht einen Fackellauf veranstalten durch die Schweiz, wo wir den Namen des Herrn ausrufen. Wir müssen nicht alle paar Wochen eine Demonstration auf der Rütliwiese abhalten. Hallo, uns gibt's dann auch noch, wir sind Christen. Und in der Bundesverfassung steht, im Namen Gottes des Allmächtigen, dass ihr es nicht vergesst, ihr Lieben. Nein, sondern Paulus sagt, wir sollen unsere Ehre da reinsetzen, ein stilles, unauffälliges, ruhiges Leben zu führen. Nun, ihr versteht das schon richtig. Das bedeutet nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und gar nichts mehr tun oder unseren Mund halten, wenn wir eigentlich Zeugnis geben sollten. Aber es bedeutet eben auch, dass wir nicht eine christliche Form der Revolution anstreben sollen. Lasst uns die Schweiz für Jesus gewinnen! Wie wirkt das? Hat niemand Halleluja geschrien? Und die Frage ist, können wir die Schweiz überhaupt für Jesus gewinnen? Also sicher nicht in einem endgültigen und absoluten Sinn. Vielleicht haben wir uns manchmal mit unseren lauten Parolen selber zu sehr entmutigt. Wie wäre es mit, lass uns unsere Nachbarn für Christus gewinnen? Klingt wesentlich unspektakulärer, aber hier kommt der Reifen auf die Straße. Wenn du beweisen möchtest, dass du wirklich für den Herrn und für sein Wort stehst, dann gewinne nicht die Schweiz, sondern gewinne deinen Nachbarn. Und weißt du, was das Gute daran ist? Dein Nachbar wird sich leichter für Christus gewinnen lassen als die Schweiz. Eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Also wenn du so willst, propagiert Paulus hier ein extrem bürgerliches Leben. Nicht junge, revolutionäre christliche Zellen, die nicht arbeiten, sondern evangelisieren durch die Landesstreifen und essen, was ihnen vorgesetzt wird. Und auf den Plätzen herumschreien. Nein, sondern er redet hier von einem bürgerlichen Leben. Das bürgerliche Leben ist also in der Bibel sanktioniert. Es ist etwas Gutes, es ist etwas Heiliges. Halleluja. Und ich hoffe, das ist gute Nachrichten für manche von euch. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ich bin halt nicht so einer, der aus sich rausgeht. Ich bin halt nicht so jemand, der dauernd das Herz auf der Zunge hat und der allen von Jesus erzählt und der da groß in der Öffentlichkeit sich preisgibt und so weiter. Musst du auch gar nicht. Ich glaube, wenn wir dieses Wort richtig verstehen und es entsprechend umsetzen, dann wird das eine größere Wirkung haben, als wenn du an sämtliche Haustüren klopfen gehst, ja, und so tust, wir sind denn nicht vor den Zeugen Jehovas. Sehen die Leute nicht, die drin sind? 2. Thessalonicher 3, Vers 12. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. In den beiden Thessalonicher Briefen musste Paulus wiederholt auf ein Phänomen eingehen, das es damals gab und das es auch heute in gewissen Kreisen und in einem gewissen Maß wieder gibt. Nämlich, dass Leute sich so geistlich gefühlt haben, dass sie gesagt haben, wir müssen nicht mehr arbeiten, der Herr versorgt uns. Oder wir müssen nicht mehr arbeiten, wir müssen nicht mehr unseren gewohnten Beschäftigungen nachgehen, weil der Herr steht so unmittelbar vor der Tür, könnte jeden Moment kommen. Prophetisch. Wenn wir anfangen, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche den Herrn anzubeten, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis er kommt. Aber der Herr sucht nach einem heiligen Volk, das ihn auf diese Art und Weise anbetet. Deswegen lasst uns aufhören zu arbeiten, lasst uns Vorräte anlegen in unseren Kellern, denn der Herr kommt bald. Paulus sagt, hallo, solche Leute, ihnen gebieten wir, sie sollen, wie heißt es, sie sollen in aller Stille ihre Angelegenheiten besorgen, sie sollen arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Du denkst, ja, sowas gibt es wahrscheinlich nur in Amerika. Nein, kürzlich, ist noch nicht allzu lange her, hat mir ein anderer geistlicher Leiter erzählt von seinem Schwiegersohn und seiner Tochter, die genau das tun. Ich weiß nicht, unter welchen Vorzeichen genau, auf jeden Fall haben sie gesagt, wir arbeiten nicht mehr. Wir wollen ganz für den Herrn da sein. Wir wollen für die Speise arbeiten, die ins ewige Leben hineinreicht, wie Jesus gesagt hat. Nun, dann musst du aber auch den Glauben haben dafür, dass der Herr dich ernährt. Und nicht nach 3 Monaten beim Schwiegerpapa anrufen und ihn um 10.000 Franken bitten. Denn genau das war dort geschehen, wie er mir berichtete. Weil das ist kein Glaube. Es ist kein Glaube. Es ist wie Katharina manchmal erzählt, wo sie im ersten Bibelschuljahr war in Berlin und echte Kämpfe hatte, echtes Leiden hatte im Zusammenhang mit ihrem wirtschaftlichen Auskommen während dieses Bibelschuljahres, aber diesen Kampf durchgestanden hat. Da traf sie dann manchmal auf andere Bibelschüler, einen bestimmten, den sie da meinte, und der sagte ihr, ich habe kein Problem, ich werde jeden Monat versorgt. Ich glaube für das Geld, das ich brauche für die Bibelschulen, für meinen Lebensunterhalt, es kommt jeden Monat rein. Dann hat sie sich erlaubt nachzufragen, wie oder woher denn dieses Geld reinkommt. Und weil er mir, zumindest war er so ehrlich, das zuzugeben, hat er dann gesagt, weißt du, meine Eltern unterstützen mich. Kriege jeden Monat 1500 Mark, damals noch, von meinen Eltern. Das hat etwas mit Glauben zu tun. Nein, das hat rein gar nichts mit Glauben zu tun. Höchstens mit dem Glauben an deine Eltern. Und dass sie Wort halten werden und ihren Dauerauftrag nicht zurücknehmen. Hier sehen wir auch etwas von der Ethik der Arbeit. Arbeiten ist etwas, das im Neuen Testament und überhaupt in der Bibel sanktioniert wird, geheiligt ist. Arbeiten ist etwas Heiliges, wenn du es für den Herrn tust. Halleluja. Du solltest nicht anstreben, im Schlaraffenland Einzug halten zu können, möglichst bald nichts mehr tun zu müssen. Da denkst du, aber Pastor Manfred, du arbeitest ja auch nicht. Ich muss dich enttäuschen. Pastoren Katharina und ich arbeiten wahrscheinlich mehr als die meisten von euch. Im Auftrag des Herrn. Und zwar ganz praktisch. Ja. Wir tun viele Dinge, die ihr nicht seht, die im Hintergrund laufen. Wir arbeiten. Wir arbeiten manchmal zu Unzeiten. Wir tun manchmal Dinge, wo du vielleicht denkst, ja, aber das müsste ein Pastor gar nicht tun. Ich will dir ein kleines Beispiel erzählen. Ihr Damen, wenn ihr heute Morgen auf die Toilette geht, bitte beachtet die neuen Klodeckel. Es sind wieder diese selbst schließenden Klodeckel für alle, einfach damit ihr es wisst. Ihr müsst also den nicht zudrücken, sondern wenn ihr den offen habt und dann euer Geschäft erledigt habt und geht, gebt einfach einen kleinen Tipp auf den Deckel und er wird ganz langsam und sachte herunterkommen, bis er lautlos auf dem Rand dann aufkommt. Ich habe sie montiert. Und wenn du wirklich geistlich sein willst, dann fragst du dich jetzt, sollte ein Pastor so etwas tun? Halleluja. Nein, ihr versteht schon, ich spaße. Wir sind uns nicht zu schade, um solche Dinge zu tun. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung, vier unterschiedliche Arten von Gebet, getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und jetzt höre die Begründung. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das heißt, wir sollten für unsere Regierung beten, wir sollten für alle Menschen beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Damit wir noch lange in diesem Rahmen und in anderen Rahmen das Evangelium verkündigen können, ohne dass uns jemand zu nahe tritt, ohne dass uns jemand hinterfragt, ohne dass uns jemand die Polizei auf den Hals hetzt. Das ist das Ziel unserer Gebete für die Regierung, dass wir noch lange Muße und Zeit und Ruhe und Frieden haben werden, das Evangelium weiter auszubreiten, von mir aus in aller Verborgenheit. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum berichten eigentlich die Medien nicht mehr über das, was die Evangelikalen im Land tun, was der Leib Christi im Land tut. Nun, sie haben in den letzten Jahren einiges mehr berichtet als früher, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten von diesen Berichten sehr, sehr negativ sind? Wann immer du einen Artikel liest über den ICF, über andere Gemeinden, auch über Pastor Erich, der schon ein paar Mal in der Zeitung kam, wann immer du solche Artikel hörst, sie haben den Beigeschmack von, das ist eine Sekte. Das ist wie wenn die Journalisten das nicht differenzieren können oder nicht differenzieren wollen, was wirklich eine Sekte ist und was einfach nur eine Freikirche ist. Eigentlich sollten wir froh sein, dass die Zeitungen nicht mehr berichten über das, was wir machen. Warum? Weil sie es nicht verstehen. Sie würden es nicht verstehen. Wenn hier heute Morgen ein Journalist drin säße, bin sicher, er würde mir das Wort im Mund rumdrehen. Und dann kannst du lange Dementi schreiben und sagen, das habe ich aber nicht so gesagt. Ist uns doch egal, gedruckt ist es schon, im Internet steht es schon, wir nehmen nicht zurück, was wir gesagt haben. Es sei denn, es ist wirklich völlig falsch, dann müssen sie es ja zurücknehmen. Wir sollten froh sein, in einem gewissen Sinn, dass man uns nicht beachtet, dass man uns in Ruhe lässt. Halleluja! Warum? So können wir im Verborgenen, können wir den Leuten das Evangelium bringen, unauffällig. Sie evangelisieren Nachbarschaftsevangelisation. Siehst du, deswegen ist diese 1:1 persönliche Evangelisation so wichtig und nicht der landesweite Feldzug, wo wir die Schweiz gewinnen. Warum? Weil das auch etwas ist, das wir sogar in Zeiten der Verfolgung noch werden tun können. Dann, wenn niemand mehr erlaubt, dass du eine Fernsehradiosendung oder eine Zeitschrift herausgibst oder was auch immer, wirst du immer noch in der Lage sein, deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn anzustoßen und zu sagen, du weißt schon, dass du Jesus brauchst. Gell? Lass uns dafür beten, lass uns dafür einstehen, ob die Welt uns beachtet oder nicht. Wir sind einfach nicht konform. Versteht ihr das? Selbst wenn wir... Es ist ja auch so ein Phänomen. Wenn wir dann weltlich werden, in Anführungszeichen, und dieselbe Show machen, wie sie in der Welt eigentlich gern gesehen wird, dann wirft man uns vor, zu wenig geistlich zu sein. Die Welt wirft uns manchmal vor, dass wir Mittel benutzen, die uns eigentlich nicht zustehen. Die Kirche und den Gottesdienst finden wir ja stinklangweilig, aber wenn dann einer kommt und moderne Musik macht im Gottesdienst, dann ereifern sich die Leute in der Zeitung darüber, dass die Gottesdienste zu weltlich seien. Das ist nicht absurd. Das ist die Art und Weise, wie die Welt reagiert. Aber, Halleluja, der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Lass uns Psalm 23 aufschlagen zum Schluss. Uns wird nichts mangeln. Er weidet uns, lagert uns auf grünen Auen. Er führt uns zu stillen Wassern. Lass uns das zusammen bekennen heute Morgen. Psalm 23. Habt ihr es alle aufgeschlagen? Zusammen. Jeremy, kannst du es beamern? Für die, die keine Bibel dabei haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, lebenslang. Halleluja. Amen.